Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und mein Name ist Ferdinand Hauser. Heute hören Sie bei uns die aktuelle Folge unseres Tschechisch-Kurses, in dem es um das Verabschieden geht. Außerdem besuchen wir das Riesengebirgsmuseum in Jilemnice, in dem die Geschichte des Skisports gezeigt wird. Zunächst widmen wir uns aber einem ganz anderen Thema. Ein weißer Umschlag mit der Inschrift "Versiegelt bis 2025" liegt im Tresor des Nationalarchivs in Prag. Angeblich enthält er die Worte des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk, die er im Sterbebett seinem Sohn Jan anvertraut hat. Welches Geheimnis birgt das Dokument? Handelt es sich um die Botschaft des Präsidenten an die Bürger seines Staates, der bald untergehen sollte? Denkt Masaryk über die Erfolge und Misserfolge beim Aufbau der Tschechoslowakei nach? Oder wird man in ein Familiengeheimnis eingeweiht? Die Antwort erhalten wir am 19. September des gerade begonnenen Jahres. An diesem Tag darf nämlich der Umschlag geöffnet werden. Hören Sie aber schon jetzt mehr dazu im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Markéta Kachlíková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik, der Präsident der Freier Tomáš Garrigue Masaryk, ist heute Dienstag, den 14. September um 3.29 Uhr morgens im Alter von 87 Jahren, 6 Monaten und 7 Tagen gestorben.
So verkündete der tschechoslowakische Rundfunk in seinen deutschsprachigen Sendungen im September 1937 den Tod von Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk, der dreimal hintereinander zum Staatsoberhaupt der neu gegründeten Tschechoslowakei gewählt worden war, starb in Schloss Lane bei Prag. Diese frühere Adelsresidenz hatte er zum Landsitz der tschechoslowakischen Präsidenten gemacht und wohnte dort gern. Seine Kinder Alice, Jan und Olga, die Enkelinnen Anna und Herberta sowie seine Nichte Ludmila Lipová und ihr Mann versammelten sich in seinen letzten Stunden im Schlafzimmer von Masaryk. Staatspräsident Edvard Beneš und seine Frau Hanna, Ministerpräsident Milan Hodža und weitere Personen standen vor der Tür. Um genau 3.29 Uhr morgens kam Masaryks Arzt aus dem Zimmer heraus und verkündete, Tomáš Garrigue Masaryk ist soeben gestorben. 88 Jahre danach, am 19. September 2025, steht ein außergewöhnliches Ereignis bevor. Ein versiegelter Umschlag wird geöffnet, der angeblich die letzten Worte von Tomáš Garrigue Masaryk enthält. Jiří Křesťan ist Archivar beim Nationalarchiv in Prag.
Sami jsme v napětí.
Wir sind selbst sehr gespannt. Das Nationalarchiv hat einst den Nachlass Jan Masaryks von Antonín Sum übernommen. Später im Jahr 2005 hat mir Herr Sum diesen geheimnisvollen Umschlag gebracht mit der Idee, dass er 20 Jahre lang versiegelt bleiben sollte. Diese Frist läuft jetzt ab und wir haben wirklich keine Ahnung, was darin ist. Das Einzige, was Antonín Sum mir gesagt hat, ist, dass darin Worte stehen, die Jan Masaryk auf Veranlassung seines Vaters Tomáš Garrigue Masaryk niedergeschrieben hatte. Dies soll zu einer Zeit geschehen sein, als Tomáš Garrigue Masaryk bereits befürchtete, dass seine Tage gezählt seien.
Der Text mit der letzten Botschaft von Tomáš Garrigue Masaryk wurde laut Jiří Křesťan wahrscheinlich zwischen dem 3. und dem 11. September 1937 verfasst.
Der erste Schlaganfall kam am 1. September. Masaryks Gesundheitszustand war bis etwa zum 5. September kritisch. Dann gab es eine gewisse Besserung und danach kam ein weiterer Anfall, kurz vor dem Tod. Ich kann nicht sagen, ob Masaryks Gesundheitszustand ihm zu diesem Zeitpunkt erlaubte, überhaupt einen kontinuierlichen Text zu diktieren. Wir wissen, dass er damals damals mit den Menschen um sich herum kommunizierte, aber es waren meist nur Ein-Wort-Antworten oder Gesten. Soll die Niederschrift also wirklich 1937 geschehen sein, dann muss dies in dem kurzen Zeitraum gewesen sein, in dem er begann, wieder mit seiner Umgebung zu kommunizieren.
Der Historiker räumt aber auch die Möglichkeit ein, dass der Text schon einige Jahre früher entstanden sein könnte.
Masaryk hatte bereits 1934 und 1935, kurz vor seiner Abdankung als Staatspräsident, Schlaganfälle erlitten. In den Archiven des Masaryk-Instituts gibt es ein Dokument aus jener Zeit. In Anwesenheit von Edward Beneš bat er seinen Sohn Jan, einige seiner Gedanken aufzuschreiben.
Der erwähnte Text aus dem Jahr 1934 war größtenteils in Englisch verfasst. Der alte Mann wechselte immer wieder zwischen Tschechisch und der Sprache, in der er sich mit seiner US-amerikanischen Frau und teilweise mit seinen Kindern unterhielt.
Er äußert sich darin vor allem zur Form seiner Beerdigung. Das lag ihm sehr am Herzen. Zweitens findet sich darin, was uns nicht überrascht, seine Wertschätzung für Edward Beneš. Es beruhige ihn, wenn Edward Beneš sein Nachfolger werde, heißt es. Diese starke Zuversicht, ich glaube, es steht sogar darin, dass er Beneš mochte, war ziemlich ungewöhnlich für Masaryk, denn er brachte sehr selten Emotionen zum Ausdruck. Und drittens zeigt er sich als ein politischer Mensch. Er äußert sich allerdings in verstreuten Gedanken zur politischen Lage in der Tschechoslowakei, zu nationalen Fragen und er macht kritische Anmerkungen zu den Tschechen und den Slowaken. Es ist also ein ziemlich umfangreiches Dokument, aber es besteht mehr oder weniger aus nicht zusammenhängenden Notizen, aus denen wir nur eigene Schlüsse ziehen können.
Jsou to víceméně takové nesoustavné poznámky, ze kterých dedukujeme.
Das geheimnisumwobene Kuvert befindet sich nicht im Nachlass von Tomáš Garrigue Masaryk, sondern im Nachlass seines Sohnes Jan Masaryk. Dieser war Außenminister in der tschechoslowakischen Exilregierung in London und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in der Tschechoslowakei. Das Archiv von Jan Masaryk enthält einige Dokumente aus dem ursprünglichen Familienarchiv Masaryk. Die meisten Schriftstücke entstanden aber während der Exilzeit in London. Einen großen Verdienst daran, dass diese Dokumente bis heute erhalten sind, haben die beiden Sekretäre Masaryks, Lumír Soukup und Antonín Sum.
Als London bombardiert wurde, bat Jan Masaryk Lumír Soukup, der in Schottland lebte und später sein persönlicher Sekretär wurde, die Archivmaterialien aufzubewahren. Soukup deponierte sie in einem Banksafe in Schottland und Jan Masaryk ließ noch weitere Dokumente dorthin bringen. Diese Praxis wurde auch nach dem Krieg beibehalten. Lumír Soukup blieb in Großbritannien und Jan Masaryk schickte ihm aus der Tschechoslowakei gelegentlich Dokumente zur Aufbewahrung und zwar bis Ende
1947.
In der Nacht auf den 10. März 1948, kurz nach der Machtübernahme durch die Kommunisten in der Tschechoslowakei, starb der Außenminister nach einem Sturz aus dem Fenster seiner Dienstwohnung im Prager Palais Černín.
Viele Dinge blieben nach Jan Masaryks tragischem Tod in seiner Wohnung. Antonín Sum traf Absprachen mit französischen und englischen Diplomaten und es gelang ihnen, einen Teil dieses Archivs, das sich in Masaryks Wohnung im Černín Palais befand, in den Westen zu Lumír Soukup zu schmuggeln. Das Archiv wurde lange Zeit in jenem Banktresor aufbewahrt. Nachdem Soukup in den 1980er Jahren in den Ruhestand gegangen war, lebte er mit seiner Frau in Frankreich und nahm die Archivalien dorthin mit. Sie waren dort bis 1989 deponiert.
Archiv čekal vlastně až do roku 1989.
Antonín Sum wurde 1949 verhaftet, in einem Schauprozess verurteilt und verbrachte die Jahre bis 1962 im Gefängnis. Später nahm er Kontakt zu den Enkelinnen des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten auf, Anna und Herberta Masaryková. Nach der politischen Wende in der Tschechoslowakei von 1989 erklärten sie sich sofort bereit, das Archiv Jan Masaryks aus Frankreich nach Prag zu holen. Mitte der 1990er Jahre wurden die Dokumente an das Zentrale Staatsarchiv, heute Nationalarchiv, übergeben. Allerdings gehörte damals jener Umschlag mit den letzten Worten von Tomáš Garrigue Masaryk nicht dazu und kam erst fast 10 Jahre später ins Archiv. Jiří Křesťan.
Das ist eines der Rätsel, die den Brief umgeben. Wir standen danach mit Herrn Sum in Kontakt. Er ließ sich gelegentlich Dokumente aus dem Archiv für Ausstellungen, Veröffentlichungen und dergleichen aus. Einmal habe ich ihm unseren neuen Tresor gezeigt. Etwa eine Woche später kam er zu mir und sagte, er habe da etwas und wünsche, dass es im Tresor des Archivs bleibe.
Dieses Treffen fand am 19. September 2005 statt. Der Umschlag wurde nicht 1937, sondern erst kurz vor der Übergabe von Antonín Sum versiegelt und mit dessen Stempel versehen. Und welchen Eindruck machte das Treffen damals auf den Archivar? Er schließt aus, dass es sich um einen Scherz handeln könnte. Antonín Sum sei ein ernsthafter Mensch und das Erbe der Masaryk sei für ihn unantastbar gewesen, so Christian.
Ich hatte den Eindruck, dass er sich des Ernstes des Augenblicks bewusst war. Dennoch übergab er mir den Umschlag auf diesem inoffiziellen Weg. Er wollte ihn nicht etwa dem Direktor überreichen. Ich wusste also, dass er sich in irgendeiner Weise verpflichtet fühlte und dass es ihm einfach wichtig war, dass die Botschaft erhalten bleibt. Aber er und Masaryks Enkelinnen waren sich damals einig, dass die Zeit noch nicht gekommen sei, den Inhalt zu veröffentlichen.
Drei Menschen kannten den Inhalt des Umschlags, die beiden Schwestern Anna und Herberta Masaryková, die bereits 1996 starben, sowie Antonín Sum, der 2006 starb. Heute sind wir nur auf Vermutungen und Hypothesen angewiesen. Ein beliebtes Thema, über das bei Tomáš Garrigue Masaryk spekuliert wird, betrifft die Frage nach seiner Herkunft. Zweifel bestehen, dass Hodonín in Südmähren sein Geburtsort ist. Zudem wird immer wieder gemunkelt, Masaryk könnte ein Sohn des Habsburger Kaisers Franz Josef gewesen sein. Über solche Vermutungen kann der Historiker nur lächeln.
Ich drücke unseren Freunden in Kopčany in der Slowakei die Daumen, dass endlich herauskommt, dass Tomáš Garrigue Masaryk nicht in Hodonín geboren wurde, sondern in einem Haus in Kopčany, in dem die Familie Masaryk tatsächlich eine Zeit lang gelebt hat. Viele freuen sich auch darauf, dass sich Masaryk in dem Brief bei seinem angeblichen Vater Franz Josef I. für die Zerschlagung der Monarchie entschuldigt. Aber das sind reine Spekulationen. Wenn in dem Dokument irgendwelche heiklen Dinge stehen würden, ist es ohnehin fraglich, ob die Enkelinnen und Antonín Sum es aufbewahrt hätten. Ich denke eher nicht.
Tomáš Garrigue Masaryk war ein politischer Mensch und so ist es laut dem Historiker wahrscheinlich, dass er sich vor seinem Tod Gedanken über das künftige Schicksal seines Landes und dessen politische Ausrichtung gemacht hat. Er muss wahrgenommen haben, wie sich die internationale Lage verschlechterte, meint Christian. Und er räumt ein, etwas Angst zu haben vor der Öffnung des Umschlags.
Člověk, který je v takové situaci, že
Ein Mensch in einer solchen Situation wie Masaryk, der eine Bestandsaufnahme seines Lebens macht, dürfte vielleicht seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, wie die Dinge um ihn herum laufen. Ich fürchte, dass seine Botschaft nicht ermutigend gewesen ist. Masaryk hatte eine kritische Natur und war sein ganzes Leben lang gewohnt zu kämpfen und die Wahrheit laut auszusprechen. Daher dürfte seine Bilanz jenen Politikern, die die Republik damals regierten, wahrscheinlich nicht gerade geschmeichelt haben. Einige von ihnen, und das waren nicht nur Deutsche oder Ungarn, begannen damals mit dem Gedanken zu liebäugeln, faschistische Werte zu übernehmen. Das war etwas, was Masaryk noch bis zu seinem Ende verfolgte. Er war besorgt um das Schicksal der Tschechoslowakei und seine Befürchtungen wurden ja bald nach seinem Ableben wahr.
Das Geheimnis des Umschlags wird am 19. September dieses Jahres enthüllt. Dieser Tag ist mit keinem Masaryk-Jahrestag verbunden, wie man oft denkt, sondern...
Es werden wirklich genau 20 Jahre her sein, seit Antonín Szum mir diesen Umschlag in die Hand drückte. Wir wollen es etwas festlich veranstalten. Ich kann schon verraten, dass der Umschlag in Lani aufgemacht wird, dem Ort, an dem Tomáš Garrigue Masaryk gestorben ist.
Markéta Kachlíková hat über das besondere Dokument und die Geschichte dahinter informiert. Bei uns geht es nun weiter mit dem Sprachkurs. Mit Spannung erwarten wir, was das gerade begonnene Jahr 2025 bringt. In der aktuellen Ausgabe von Tschechisch gesagt wollen wir aber noch einmal vom alten Jahr Abschied nehmen. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Libor Kukal.
Sich verabschieden heißt
rozloučice.
Ein Wortgefüge für Abschied nehmen gibt es im Tschechischen nicht. Der Abschied ist
rozloučení.
Eine Feier, die man zum Abschied veranstaltet, wird bezeichnet als
rozlučka.
Zumeist wird das Wort in Verbindung mit einem Junggesellenabschied gebraucht, also einer Feier kurz vor der Hochzeit, bei der man sich von der Freiheit verabschiedet.
Rozlučka se svobodou.
Das Begräbnis wird hingegen bezeichnet als der letzte Abschied.
Poslední rozloučení.
Wenn jemand in Tschechien auf Englisch weggeht,
odejít po anglicku,
bedeutet das, dass er unauffällig, eben ohne Verabschiedung, eine gesellschaftliche Zusammenkunft verlässt. Er verduftet.
Vypařit se.
Oder stiehlt sich davon.
Vykrást se.
Interessant ist dabei, dass die Engländer selbst ein grußloses Verlassen als French Style bezeichnen. Auch im Deutschen ist mitunter davon die Rede, dass sich jemand auf Französisch empfiehlt. Häufig spricht man auch vom polnischen Abgang. Im Gegensatz zu dieser Form des Abschieds steht die Redewendung die Tür zuschlagen.
Prasknout dveřmi.
Eine Person verlässt dabei den Raum, in dem sie Aufruhr verursacht, beispielsweise nach einem Streit. Mit der Verabschiedung sind konkrete Grüße verbunden. Im Brief verabschiedet man sich im Tschechischen meistens mit der Floskel mit Gruß.
S pozdravem.
Mit freundlichem Gruß.
S přátelským pozdravem.
Oder mit herzlichem Gruß.
Se srdečným pozdravem.
Am Ende einer persönlichen Begegnung sagt man in der Regel auf Wiedersehen.
Naschledanou.
Und unter Freunden.
Ahoj.
So grüßt man sich aber nicht nur bei der Verabschiedung, sondern auch beim Treffen. Veraltet klingt heute schon
s Bohem,
ursprünglich ein Gefüge aus mit
s
und Gott.
Buch.
Das deutsche Äquivalent wäre in etwa leb wohl. Im Radio verabschiedet man sich häufig mit auf Wiederhören.
Naslyšenou.
haben die aktuelle Ausgabe von Tschechisch gesagt gehört. Unseren Sprachkurs finden Sie übrigens auch überall da, wo es Podcasts gibt. Bei uns geht es nun weiter mit einem Reisetipp. Die Stadt Jilemnice gilt als ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Riesengebirge. Zudem ist Jilemnice mit den Anfängen des Skisports in Böhmen verbunden. Daran erinnert die Ausstellung In der weißen Spur, Kapitel aus der Geschichte des Skisports in Böhmen bis 1938. Martina Schneibergova hat kurz nach der Eröffnung das dortige Museum besucht und sich die Ausstellung in Begleitung des damaligen Museumsleiters angeschaut. Sie hören eine Wiederholung aus dem März 2013.
Reiseland Tschechien.
Das Riesengebirgsmuseum hat seinen Sitz im Schloss der Grafen Harrach. Vom Marktplatz in Jilemnice ist das Schloss nicht weit entfernt. Durch ein Tor gelangt man in den Schlosspark. Im Gebäude links vom Tor haben die Museumsmitarbeiter eine Dauerausstellung über die Geschichte der Skifahrt in den böhmischen Ländern eingerichtet. Große Verdienste um den Skisport hatte Graf Johann Nepomuk von Harrach, erzählt Museumsleiter Jan Luštinec.
Er war ein großer Kunstmäzen und ein hervorragender Politiker. Graf Harrach hat zudem die ersten Ski ins Riesengebirge gebracht. Er initiierte die Skiproduktion in Jilemnice und löste damit in der Region einen großen Skifahrtboom aus. 1895 wurde in Jilemnice der älteste Skiverein in Böhmen gegründet. Er hieß Krkonošský lyžařský spolek Ski. Zu Deutsch Riesengebirgs-Skiverein Ski. Es freut uns, dass der Verein bis heute aktiv ist.
Unzählige, manchmal recht ausgefallene historische Ski sind in der Ausstellung über die Skisportgeschichte zu sehen. Die ausgestellten Dokumente erinnern an die ersten Skiwettbewerbe. Der Museumsleiter:
Zu den kuriosen Exponaten gehörten Ski, die als spezielle Riesengebirgsskier entwickelt wurden. Diese Bretter wurden nach norwegischen Vorbildern entworfen und in allen möglichen Ländern produziert. Ich möchte noch auf ein Bild aufmerksam machen, das ein recht kurioses Ereignis aus dem Jahr 1895 darstellt. Einer der sehr guten hiesigen Skifahrer, Hynek Bedernik, fuhr mit zwei Damen Ski in der Nähe der Stadt. Auf einmal stürzte sich ein verletzter Hirsch auf ihn. Damals benutzte man nur einen Skistock. Und da Bedernik Metzger von Beruf war, gelang es ihm, nicht nur die Damen vor dem Tier zu schützen, sondern auch den Hirsch mit dem Skistock zu erlegen. Das Drama endete glücklich, mit einem Festmahl, bei dem der Hirsch serviert wurde. Die Zeichnung, auf dem der Kampf des Skifahrers mit dem Hirsch zu sehen ist, entstand ein paar Jahre später.
Zu den Exponaten im Museum gehören auch Medaillen, die man bei den ersten Skirennen in Böhmen gewinnen konnte. Sie erinnern allerdings eher an Juwelen als an Sportmedaillen. Bei Bergwanderungen haben die Riesengebirgler schon vor Jahrzehnten spezielle Streifen aus Robbenfell auf die Skier geklebt, um nicht auszurutschen. Einige dieser historischen Robbenfellstreifen sind im Museum zu sehen. Und natürlich werden auch Beispiele von Skibekleidung ausgestellt. Die Damen sind damals im Rockski gefahren. Daneben wird in der Ausstellung ein alter Dokumentarfilm gezeigt. Der Museumsleiter:
Der Film aus dem Jahr 1926 dokumentiert ein Skirennen in Jilemnice. Es ist ein Stummfilm, aber die Kameraführung ist hervorragend. Im Film sieht man, welchen Skifahrtsstil die Sportler damals bevorzugten. Es gab Unterschiede zwischen dem Stil der Männer und der Frauen. Im Film sieht man auch Skispringer, die natürlich ganz anders als heutzutage gesprungen sind. Die Springer mussten mit ihren Händen Kreisbewegungen machen, um sich an den damals anerkannten Springstil zu halten. Man kann sich zudem eine Vorstellung von den damaligen Siegerzeremonien machen, sowie davon, welche Erfrischungen den Teilnehmern des Wettbewerbs angeboten wurden. Daher ist der Film wirklich sehr wertvoll, denn heutzutage könnten wir kaum den Besuchern den damaligen Skifahrtsstil vorführen.
Tak to jsou věci, které bychom dneska asi těžko předváděli. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zwischen den Skisportlern aus Böhmen und aus Norwegen gute Kontakte geknüpft. Graf Harrach hat sich, laut Museumsleiter, einst auch beim Besuch von Christiania, dem heutigen Oslo, für die Ski begeistert. Im Gegenzug sind die norwegischen Skilehrer und Skisportler oft nach Jilemnice gekommen.
Die Norweger haben die tschechische Umgebung geliebt. Sie waren mit dem hiesigen Skiverein in Kontakt und regelmäßig hat der anerkannte Skispringer und Skirennläufer Sigmund Ruth Jilemnice besucht. Diese Kontakte mit Norwegen wurden 1948 leider abgebrochen, als die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei ergriffen. Das ist sehr schade, denn die hiesige Skiproduktion war dank diesen Kontakten auf einem sehr hohen Niveau. 1948 bedeutete daher für die Skisportproduktion das Ende. Der Kommunismus wirkte sich zudem sehr negativ auf den Tourismus aus. Die Dienstleistungen für den Tourismus waren in der Zwischenkriegszeit in der Region auf einem sehr hohen Niveau. Heutzutage versuchen wir mit aller Mühe, das wieder aufzuholen.
Graf Harrach wird in der Ausstellung über die Skisportgeschichte als einer der Begründer des Skisportbooms im Riesengebirge angeführt. Dies war aber nicht sein einziges Engagement in der Region. Harrach unterstützte beispielsweise den tschechischen Komponisten Bedřich Smetana, erzählt Jan Luštinec.
Er war ein Europäer im modernen Sinne des Wortes. Graf Harrach war ein Patriot, aber er war sich sein ganzes Leben lang bewusst, dass der Nationalismus, der zu seiner Zeit sehr verbreitet war, gefährlich sein kann. Graf Harrach hat sich auch Verdienste um den Naturschutz in unserer Region erworben. 1904 errichtete er das erste Naturreservat im Riesengebirge, das eine Fläche von 60 Hektar umfasste. Das Ziel dieses Naturreservats war Harrach zufolge, ein Beispiel zu geben. Er erinnerte damals daran, dass es notwendig sei, die Natur des Riesengebirges nicht nur zu nutzen, sondern sie auch zu schützen. Damit war Harrach seiner Zeit voraus.
Neben Graf Harrachs Gemächern kann man im Riesengebirgsmuseum auch eine Sammlung von Weihnachtskrippen besichtigen. Am bekanntesten ist Metelkas mechanische Weihnachtskrippe, die im gesamteuropäischen Vergleich einzigartig ist. Das Museum stellt zudem viele reichlich geschmückte Zunftschilder aus.
Es ist die größte Sammlung von Zunftschildern in Mitteleuropa. Diese Schilder wurden bei Bestattungen genutzt. Sie sind aus Samt und Silber, zum Teil vergoldet, und stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie sind in unserer Dekanskirche zum Glück erhalten geblieben. Darunter finden sich Schilder der Bäcker, Tischler, Schuster sowie Müllerzunft. Vertreten sind die Zünfte der Steinmetze, Schneider sowie andere Handwerker. Am reichsten war in Jilemnice die Weberzunft. In den Zeiten der Grafen Harrach hat sich die Textilproduktion sehr stark entwickelt. Die in Jilemnice gewobenen Leinenstoffe gehörten zur Weltspitze. Damals wurde hier das feinste Garn der Welt produziert. Im Museum ist ein Beispiel dieses Stoffes erhalten geblieben. Wir haben es von Experten messen lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass 296 Meter Faden mit Hilfe nur einer Spindel hergestellt nur ein einziges Gramm wiegen.
Und mit diesem Beitrag ist unsere heutige Sendung an ihrem Ende angelangt. Ich bin Ferdinand Hauser und verabschiede mich für heute von Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei Radio Prag International.